Liebe Leute, am Anfang des Lockdowns war ich total überfordert mit 80% Arbeit und 3 Kindern im Alter von 10 bis 12 Jahren. Und dann hat es mir total gefallen. Ich hatte Zeit mit den Kids und auf 60% reduziert. Das ist eine persönliche Pandemieerfahrung, aufgeschrieben auf eine Postkarte und im letzten September für die digitale Corona-Memory-Datenbank eingereicht. Texte wie dieser, aber auch Fotos von leeren Innenstädten, leeren Supermarktregalen, selbstgestrickten Socken und selbstgebackenem Brot, Homeoffice-Arbeitsplätzen, geschlossenen Grenzübergängen und immer wieder Masken. Das alles und vieles mehr finden wir auf digitalen Plattformen, die Erinnerungen an die Covid-19-Pandemie sammeln. Heute geht es um 2 dieser digitalen Archive. Willkommen zum Podcast des Historischen Instituts der Universität Bern. Mein Name ist Danja Achermann und bei mir zu Gast sind heute Tobias Hoddl, Assistenzprofessor für Digital Humanities an der Universität Bern und Tizian Zumthum, Postdoc am Luxemburg Center for Contemporary and Digital History. Hallo zusammen und vielen Dank, dass Sie hier sind heute. Sie sind beide in Projekten engagiert, die Erinnerungen und persönliche Eindrücke der Covid-19-Pandemie digital sammeln, wie das Zitat, was ich vorhin vorgelesen habe, und diese Einträge für zukünftige Generationen aufbewahren wollen. Tobias Hoddl, Sie leiten coronamemory.ch an der Universität Bern und Tizian Zumthum, Sie arbeiten mit an der Plattform Covid Memory LU in Luxemburg. Es sind Sammlungen von Fotos, Videos und Geschichten zur Covid-19-Krise. Und bevor wir jetzt aber tiefer in diese Materie, in diese beide Initiativen eintauchen, zunächst die Frage, mit der wir immer beginnen. Sie sind beides Historiker. Was hatte Sie dazu bewogen, Geschichte zu studieren? Tobias Hoddl.
Ja, an der Universität Bern bin ich ja interessanterweise gar nicht als Historiker angestellt. Seit ich 2019 hier angefangen habe, habe ich mir eigentlich einen neuen interdisziplinären Hut, den des Digital Humanists, aufgesetzt. Und seit dem Zeitpunkt versuche ich wirklich die verschiedenen Disziplinen der Philhist-Fakultät in Digitalisierungsfragen, in Reflexionsfragen zur Digitalisierung zu begleiten und auch die Digitalisierung im Allgemeinen zu befördern.
Mhm. Tizian Zumthum, was hat Sie bewogen, Geschichte zu studieren?
Ja, schon als Junge und dann auch im Gymnasium hatte ich eigentlich schon immer Interesse an Geschichte, an der Vergangenheit und auch an Geschichten, an guten Geschichten. Und dazu kam auch eine gewisse Neugier ans Unbekannte und deswegen haben mich auch schon damals eben auch vor allem Menschen und Gesellschaften interessiert, die anderswo situiert sind als ich, also geografisch, sozial und eben auch zeitlich. Und ich denke, das ist es, was mich zur Geschichte gebracht hat. Mhm.
Ja, die beiden Plattformen, über die wir heute sprechen, also coronamemory.ch in Bern und Covid Memory in Luxemburg, die sammeln beide also digital individuelle Erinnerungen, die jeder und jede einreichen kann. Es sind also alle aufgefordert, ihre Erinnerungen und Geschichte im Zusammenhang mit der Pandemie zu teilen. Wozu braucht es das und was ist die Aufgabe von solchen Archiven?
Die Idee dahinter ist es eigentlich, die Möglichkeit zu schaffen, eine Geschichte von unten oder eine Geschichte von den Rändern zu schreiben in der Zukunft. Also mit dem Aufkommen der ganzen pandemischen Situation sind wir uns plötzlich alle in einer ganz neuen Situation begegnet. Wir haben plötzlich mit dem Alltag auseinandersetzen müssen, den wir vorher noch nicht so gekannt haben. Und wir wollten eine Möglichkeit schaffen, mit diesem neuen Alltag auch umzugehen. Und zwar produktiv umzugehen, indem man eben die Möglichkeit hat, aufzuzeigen, was sich verändert hat, vielleicht auch Ängste zu manifestieren und so eigentlich praktisch nicht eine Geschichte zu vermitteln, wie sie dann vom Bundesamt für Gesundheit geprägt wird und von einzelnen Personen, die dann eigentlich von oben hinab regieren, sondern die Bedürfnisse und auch Ängste der Bevölkerung aufzuzeigen. Das war die initiale Idee und auch das versuchen wir bis heute eigentlich noch weiter zu treiben.
Genau, also diese Alltagsgeschichte von unten ist, denke ich, schon sehr wichtig, immer noch für Archive oder wieder. Und was eben unsere Archive auch sehr gut können, ist natürlich die Veränderungen, die jetzt sehr schnell passieren in dieser Zeit der Pandemie, diese eben dann auch zu dokumentieren in Echtzeit. Und das ist natürlich etwas, was Archive, wie wir sie aufgebaut haben, schon sehr gut können und was sicher auch sehr hilfreich sein wird in der Zukunft oder auch schon heute.
Also das eigentlich auch im Unterschied zu traditionellen Archiven wie Bundesarchive beispielsweise.
Genau, das war auch die Idee, dass man eigentlich relativ rasch so Sammlungen aufsetzen kann, die vielleicht dann eben nicht wahnsinnig viel Vorarbeiten benötigen, sondern darauf aufbauen, dass man im Digitalen schnell eine kleine Infrastruktur aufsetzen kann, die aber trotzdem leistungsfähig genug ist, dass man eigentlich diese multimedialen Eindrücke, die anfallen, dass man die auch verarbeiten kann. Und das Zweite, das bis jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist, ist der Umgang mit Social Media, das in der Pandemie einerseits extrem wichtig wurde, weil sich die Leute über Facebook und Twitter und andere Social Media Kanäle austauschen, aber gleichzeitig diese Erinnerungen wahrscheinlich in 10 Jahren nicht mehr vorhanden sein werden. Das heißt, wir wollten auch bewusst ein Gegengewicht setzen gegen dieses schnell vergängliche dieser Social Media und das trotzdem auch irgendwo so in dieser Infrastruktur reflektiert sehen.
Was sind denn das so für Einreichungen, was für Einträge, die Sie bekommen und von wem kriegen Sie die hauptsächlich?
Also hier sieht man dann eben die Ähnlichkeit zu den Social Media schon, weil die Einträge sind größtenteils von eher positiver Grundstimmung. Dann gibt es auch, der Fokus ist klar auf das Visuelle, also die Mehrheit der Beiträge sind Fotos. Und dann haben wir halt auch viele Beiträge, die eben kreative Anstrengungen von den Leuten dokumentieren. Also Leute, die eben Masken nähen oder Leute, die angefangen haben zu gärtnen oder die Klarinette wieder hervorgeholt haben und so weiter.
Ja, jetzt steht auf der Webseite von coronamemory.ch, ich zitiere, alles ist wertvoll. Das ist ja auch so ein bisschen Ausdruck einer sehr individualisierten Gesellschaft, in der jede Erfahrung, jede Erinnerung wichtig und als gleichwertig betrachtet wird. Treffen Sie gar keine Auswahl?
Was wir beschränken, ist Uploads, die kommen, die rein kommerziellen Hintergrund haben. Also wenn jemand versucht, Werbung über unsere Plattform zu schalten, wobei das bis jetzt noch nie vorgekommen ist. Da würden wir eingreifen. Natürlich auch, wenn rassistische oder andere problematische Inhalte hochgeladen werden, dann würden wir das tatsächlich zensieren. Aber nach über 600 Eintragungen und einer Laufzeit von mehr als einem Jahr kann man sagen, das gibt es eigentlich nicht auf der Plattform. Die Gründe darüber kann man spekulieren, das wissen wir auch im Detail nicht, aber das hat sich eigentlich als recht positiv gezeigt, dass die Leute tatsächlich vor allem ernsthafte Beiträge, also ernsthaft im Sinne von wirklich mit Beschäftigung mit der Pandemie, hochgeladen haben. Und gleichzeitig ist es uns eigentlich wichtig, dass wir versuchen, die Barriere oder die Schwelle für diese Einträge möglichst niedrig zu halten. Dass wirklich alles, was irgendwie einen Bezug hat zu Corona oder vielleicht auch zum neuen Umgang in einer Pandemie oder zum Leben in einer Pandemie, dass wir das eigentlich versuchen zu widerspiegeln und damit dann auch der Forschung, und da sind wir eigentlich nicht nur auf Historikerinnen und Historiker eingeschossen, sondern das kann sich auch für die Psychologie oder für die Soziologie als interessant erweisen, dass man da eigentlich sagt, das ist ein Korpus, das hat gewisse Vorbedingungen, dass man sich da äußert tatsächlich, aber dann dieses Korpus ist nicht eingeschränkt, ist nicht reduziert, das kann man dann eigentlich beforschen und die Schwellen oder die Filter, die dann angesetzt werden, die kommen dann tatsächlich von der Forschung selbst und nicht von uns als Portal, das jetzt irgendwie oktroyiert wird von oben.
Genau, also ich fand das eigentlich, wir haben das schon auch intern in Luxemburg diskutiert, dass wir fanden das sehr spannend, dass eben auf Corona Memory, auf der Schweizer Plattform, die Beiträge eigentlich nicht reviewed werden, wie wir das machen in Luxemburg, sondern direkt veröffentlicht werden. Und das ist natürlich für die Beitragenden sehr schön, weil sie dann sofort sehen, ah, mein Beitrag ist jetzt erschienen. Und wir halten am Review fest, wahrscheinlich eher, weil es schon immer so war. Aber ich muss schon auch sagen, also wir hätten auf das auch verzichten können. Also es gab kaum problematische Einträge, wenn schon irgendwo der Bezug zur Pandemie nicht so offensichtlich war. Aber eben irgendwelche Aufrufe zu Gewalt oder rassistische Sachen oder selbst so Copyright-Sachen, das war eigentlich kaum der Fall. Mhm. Und deswegen hätten wir auf das auch verzichten können, was ich eigentlich schon auch eigentlich noch schön finde, wenn man eben so sieht, wie die Leute schon, das zeigt schon, dass die Leute, die was hochladen, dass sie etwas reflektieren, bevor sie das machen und sich auch intensiv mit dem beschäftigen.
Mhm. Normalerweise Archive bestehen ja nicht nur aus der Sammlung an sich, sondern ja auch aus der Auswahl. Was bedeutet es denn für solche Archive, dass gar keine Auswahl getroffen wird?
Ich glaube, es zeigt bis zu einem gewissen Punkt, dass die Auswahl bereits bei den Personen geschieht, die selber sich da zu Wort äußern wollen. Also wenn wir selbstkritisch anschauen, was da gepostet wird, Tizian hat schon angesprochen, das ist ein zu positives Bild. Also das heißt, das Thema der Armut, das aufkommen kann, weil jemand die Stelle verliert in der Pandemie, das wird praktisch nicht angesprochen. Was häufiger vorkommt, ist das Thema des Todes. Also vor allem bei den Fällen, wo dann Leute Menschen im nahen Umfeld verloren haben. Aber gleichzeitig ist es schon eine Einschränkung, die eben so praktisch auf bei den Personen geschieht, die auch so auch einem ähnlichen Milieu kommen, das eher höher, besser gebildet ist und dass dadurch dann auch so wie gewisse Schichten ein bisschen nicht, oder die eigentlich sich selber schon fast ausgeschlossen haben, weil sie vielleicht denken, das, was sie da beizutragen hätten, wäre nicht interessant genug oder vielleicht auch, weil die Leute gar keine Zeit haben, sich mit solchen Plattformen auseinanderzusetzen, weil sie eben nicht im Homeoffice sind, sondern eben einer Tätigkeit nachgehen und dann auch betroffen sind von Krankheitsfällen und so weiter. Also das ist eigentlich etwas, das ich auch so ein bisschen schade finde, was man auch vermisst oder was ich selber auch vermisse, ist eigentlich kritische Stellungnahmen zu der ganzen Corona-Politik, die man eigentlich nutzen, also eigentlich könnte man beide Portale nutzen, um das versuchen auch so ein bisschen publik zu machen, und das ist eigentlich nicht vorgekommen. Wir haben bei diesen Einträgen eben fast 600 oder mehr als 600 Einträgen haben wir vielleicht 3 oder 4, wo wir uns so ein bisschen diskutiert haben, ob die jetzt problematisch sind, weil da eine Perspektive auf die Pandemie geworfen wurde, die man als nicht wissenschaftlich bezeichnen könnte. Und wenn man das in der Gesellschaft sieht, ist es ja da wahrscheinlich mehr oder höher vertreten. Also das ist eigentlich so eine Leerstelle, die wir haben. Also das heißt, auch wie in anderen Archiven entstehen automatisch Löcher Punkte, die wir nicht sehen.
Ja, ich denke eigentlich, also um zur Frage zurückgekommen, was eben diese Nichtauswahl für ein Archiv bedeutet, denke ich natürlich schon, dass eben gerade diese Löcher, die eigentlich auch in Luxemburg zu beobachten sind, dass diese auch sehr spannend sind. Also wir wissen natürlich, und ich denke auch zukünftige Forschende werden das wissen, dass wir mit dieser Plattform schon ein Framing geben, das gewisse Personengruppen nicht anspricht und dass deswegen eben auch nur bestimmte Personen beitragen. Aber da zeigt die Plattform eben doch sehr schön, was diese Leute beschäftigt. Klar, eben auch immer innerhalb von diesem Rahmen, der halt die Plattform vorgibt. Und wir haben dann schon auch so doch vielleicht so knapp ein Viertel von Beiträgen, die durchaus kritisch auch mit der Politik oder sozusagen der Gesellschaft während der Pandemie umgehen, also die darüber reflektieren, was macht jetzt die Pandemie und die Politik mit der Gesellschaft, zum Beispiel gerade auch ältere Menschen, die da ihren Platz versuchen zu verstehen, und das sind dann schon auch sehr wertvolle Quellen.
Ja, es fällt nämlich auf, wenn man sich, ich habe mich da mal ein bisschen durchgeklickt auf beiden Plattformen, was sehr spannend ist und was ich allen auch empfehlen kann, sich das mal genauer anzugucken. Es gibt viele Einträge zu dem, was man vielleicht sagen könnte, sekundären Folgen der Pandemie. Also es gibt viele Fotos von Plakaten, von Masken, von dem Mitteilen von neuen alltäglichen Beschäftigungen wie Backen oder Basteln und eben auch so eine Art Tagebucheinträge von einem neuen Alltag in der Pandemie. Aber es gibt fast gar nichts zu direkten Folgen, also das, was die Pandemie eigentlich ausmacht, also Erkrankung und eben wenig zum Tod oder auch existenzielle Bedrohungen wie Arbeitsverlust und Armut. Es ist ein Eintrag, ist mir besonders geblieben, sehr berührend, ein Künstler in Luxemburg, der offensichtlich sehr stark erkrankt ist, lange auch auf der Intensivstation beatmet werden musste, und er hat diese Erfahrung, diese sehr also eine sehr überwältigende Erfahrung in Zeichnungen verarbeitet und diese Zeichnungen dann auf der Luxemburg-Datenbank hochgeladen. Das fand ich sehr berührend, aber das ist einer der ganz wenigen Einträge, die eben die Krankheit eigentlich tatsächlich direkt aufnehmen. Wie erklären Sie sich dieses Ungleichgewicht?
Also ich würde erstmal vielleicht auch sagen, dass was wir da haben und beobachten, vielleicht nicht unbedingt sekundär ist an der Pandemieerfahrung. Also wir kennen ja aus der Medizingeschichte, es ist gar nicht so einfach, Erfahrungen der Patienten zu kriegen. Und es gibt halt auch viele Leute, die nicht erkranken dann oder die nicht erkrankt sind. Und für die war halt die erste Erfahrung nicht die Erkrankung, sondern das Homeoffice oder was auch immer. Und als zweites ist natürlich eben, denke ich schon, auch das vielleicht mit einer gewissen zeitlichen Distanz auch Patienten und Patientinnen eher mal etwas teilen über ihre Erfahrungen. Und dann hat es, denke ich, schon auch viel damit zu tun, dass eben unsere Plattformen auch auf Ego-Dokumenten beruhen. Und es ist ja sicher schwierig, sich da so zu exponieren mit der eigenen Krankheitserfahrung, weil es wird ja auch öffentlich gemacht und exponiert man sich ja da schon.
Ich sehe vor allem den letzten Punkt als recht zentral, weil es da direkt anschließt an Erfahrungen, die wir die ganze Zeit auf Social Media machen. Das Leben, das auf Facebook präsentiert oder publiziert wird, muss man sagen, ist ein extrem positives Bild von heilen Familien und Arbeitsalltagen, die nur interessant und irgendwo immer spannend sind. Und irgendwo hat sich das als Bild in unseren Köpfen schon stark gefestigt. Das heißt, wenn ich dann zwar die Plattform wechsle, bleibe ich immer noch in diesem Bild, dass ich eben da was präsentieren muss, das stark, vielleicht auch wirklich verzerrt ist und wo ich mich auch so darstelle, wie ich lieber sein möchte, als dass es vielleicht in Wirklichkeit ist. Und dem ist ganz schwierig beizukommen. Also ich glaube, das ist ein Einfluss, den wir heute schon nach knapp 10 Jahren Social Media irgendwie feststellen können, dass unsere Selbstbilder stark dadurch geprägt werden und wir trainiert werden, darauf positiv zu posten, dass dann mit Likes und anderen Klicks belohnt wird praktisch. Obwohl wir keine, bei uns kann man nicht liken, das ist vielleicht eine Funktion, die man noch diskutieren muss.
Ja, ich finde, das ist auch wahrscheinlich der zentrale Punkt und ich sehe auch keine sofortige Lösung, wie man das eben macht, wie man es eben schafft, dieses Bild von der positiven Social Media im Hinterkopf irgendwie ein bisschen beiseite zu stellen.
Das zeigt ja auch, oder das verweist ja wieder eigentlich darauf, wer oder aus welchen Schichten die meisten Leute kommen, die Einträge hier hochladen. Also eher die Social-Media-affinen, digital-affinen Menschen. Gibt es eigentlich Initiativen jetzt bei diesen beiden Datenbanken, das zu ändern, also auch andere Bevölkerungsschichten zu erreichen?
Ich würde dem eigentlich gerne etwas widersprechen. Es geht, oder ich glaube, dass die meisten Personen, die bei uns gepostet haben, nicht unbedingt jung und Social Media affin sind, sondern etwas älter und dass man die vor allem durch Massenmedien erreicht hat. Also als wir beispielsweise im Bund auf einer ganzen Seite mal präsentiert wurden, haben wir, glaube ich, am nächsten Tag die höchste Eintragsquote erreicht. Wir können das auch so ein bisschen gegenrechnen, indem wir ein Projekt gefahren sind mit einer Social Media Kampagne, die wurde von der USI, von der Universitas Svizzera Italiana, begleitet von einem Experten, der dazu auch seine Masterarbeit geschrieben hat. Und da konnten wir zwar zeigen, dass man mehr Personen über Social-Media-Kanäle erreicht. Also wir hatten dann mehr Twitter- und Facebook-Follower. Aber wir haben nicht höhere Eintragsquoten beispielsweise erreicht. Also wir konnten nicht sagen, jetzt haben wir gepostet und dann gibt es automatisch mehr Einträge. Das hat eigentlich nicht so funktioniert. Das war auch eine interessante Erfahrung, auch im ganzen Umgang mit Social Media und der Kommunikation von solchen Aktionen.
Wie sieht das beim Luxemburger Projekt aus?
Genau, also wir haben eigentlich die gleichen Erfahrungen gemacht. Also wir waren auch präsent auf Social Media seit dem Sommer bis im Herbst eigentlich, also 2020. Und das hat eigentlich kaum Einfluss gehabt auf die Zahl der neuen Beiträge. Und sobald wir ein Interview in Radio oder Fernsehen publizieren konnten, dann hat man meistens dann auch gesehen, dass das zu Beiträgen führt. Und es gibt eben schon auch andere Projekte in Deutschland, das Corona-Archiv, die akquirieren viel aktiver Beiträge auf Social Media. Dann gibt es das Journal of the Plague Year aus den USA, das aber sich eigentlich als internationale Plattform sieht und die sind noch aktiver im Akquirieren. Also teilweise ist das dann zum Beispiel eine Aufgabe von Studierenden im Unterricht, dass sie dort einen Beitrag schreiben. Das wäre noch etwas, was man analysieren müsste. Also ich bin nicht sicher, inwiefern das die Beiträge inhaltlich ändert. Also ob man da wirklich neue Perspektiven kriegt, die etwas negativer sind, weil ja halt doch oftmals das aus dem gleichen Umfeld kommt, wie es eh schon ist.
Ja, Sie haben es gerade erwähnt, es gibt solche Initiativen inzwischen in verschiedenen Ländern. Gibt es hier Unterschiede oder Gemeinsamkeiten in den Projekten, zum Beispiel bezüglich der Organisation, aber auch den Einträgen, die eingereicht werden? Und ist das vor allem ein westlich-europäisches Phänomen?
Es gibt eigentlich solche ähnliche Projekte auf der ganzen Welt. Also ich kenne auch viele oder einige Sammlungen in Asien oder Lateinamerika. Ich würde jetzt eher sagen, dass die Unterschiede betreffend den Inhalt der Beiträge eher weniger auf das Geografische zu beziehen ist, sondern auf die Art, wie gesammelt wird. Und natürlich neben solchen Plattformen, wie wir eben heute darüber sprechen, gibt es auch Museen, die Objekte sammeln oder Archive, die zu ganz bestimmten Themen, wie zum Beispiel Nationalfeiertagen, etwas sammeln oder dann Gruppen, die zum Beispiel die asiatische Erfahrung in den USA berichten will, und da kriegt man dann vielleicht eher andere Beiträge, aber auch das wäre etwas, das noch zu erforschen ist.
Ja, viele Menschen haben ja mit Beginn der Pandemie begonnen, Tagebuch selber zu schreiben, manchmal zum ersten Mal überhaupt in ihrem Leben, mit der Überzeugung oder in der Überzeugung, dass ihre Erlebnisse wichtig für die Geschichte der Zukunft sein würde. Man kann jetzt am besten sagen, dass es ja auch vielleicht etwas überheblich oder anmaßend zu glauben, dass die eigenen Erinnerungen und Erfahrungen so wichtig für die Zukunft, zukünftige Generation sein würde. Aber das heißt ja auch, dass eine bestimmte Vorstellung darüber herrscht, was in Zukunft unsere Gegenwart charakterisieren soll. Was sagen denn solche Initiativen wie eben Corona Memory und die Einträge, die hier zusammenkommen, über unser aktuelles Geschichtsverständnis eigentlich aus?
Ja, es ist noch bezeichnend, oder? Wir haben jetzt während Jahrzehnten dafür gekämpft, dass wir Geschichte von unten schreiben, dass die Kategorie des Gender wichtig gemacht wird, dass Leuten eine Stimme gegeben wird, die vielleicht selber nicht zu Wort kommen. Und eigentlich versuchen wir ja genau das in diesen Initiativen. Also irgendwo stellt uns das auch als Historikerin oder Historiker auch ein positives Zeugnis aus, indem wir jetzt genau versuchen, das eigentlich zu sammeln und gleichzeitig aber auch realisieren, wie problematisch und schwierig das ist, diese Stimmen zu finden. Das heißt, wenn wir uns dann wieder über Archivbestände aufregen, die eben sehr stark aus einer Richtung Perspektive geframed sind, dann können wir jetzt auch sagen, ja, es ist eben gar nicht so einfach, alle und möglichst vielen eine Stimme zu geben oder eben die Möglichkeit zu geben, sich auszudrücken. Eben, aber im Grundsatz sehe ich das eigentlich als extrem positives Zeichen, dass wir irgendwo realisiert haben, wie vielschichtig Gesellschaften sind und wie die funktionieren.
Ja, also ich denke auch für das Geschichtsverständnis ist das quasi repräsentativ, diese Plattformen im Moment, zumindest zu ein Teil von Geschichte, die eben auf Alltagsgeschichte beruht, von unten, emanzipatorische und demokratische Narrative fördert. Und das ist ja schon eben auch, die Plattformen sind Ausdruck von diesem Geschichtsverständnis. Und gleichzeitig eben kommt dieses Ich bin wichtig natürlich schon auch von den Social Media, denke ich. Also der Einfluss ist sicher auch von da zu sehen. Aber natürlich sind die Social Media auch nicht im Nichts entstanden. Also das war natürlich schon auch eine größere gesellschaftliche Entwicklung, die eben das Individuum halt ins Zentrum stellt. Und ich denke halt, diese Entwicklung kann man, oder spiegeln die Plattformen schon wieder, ja.
Das bringt uns ja irgendwie auch wieder so an Anfang, an meine erste Frage zurück, wozu diese Archive da sind. Man kann ja jetzt sagen, sie sind eine Art, sind dazu da für eine kollektive Pandemiebewältigung, also vor allem für die Leute, die hier etwas einreichen, um das auch diese Krise, diese einschneidende Erfahrung gemeinsam zu bewältigen. Man kann auch sagen, es werden hier Archive aufgebaut für die Historikerin und den Historiker der Zukunft, um die Situation während der Pandemie quasi zu rekonstruieren und analysieren. Oder man könnte auch sagen, es wird hier etwas von Historiker zu Historikerin aufgebaut und vielleicht viel mehr in Zukunft diese Datenbanken dann eben etwas über unser aktuelles Geschichtsverständnis viel mehr aussagt, als eigentlich über die Pandemiebewältigungsstrategien.
Ich würde schon sagen, dass es beides ist und auch sein muss. Also ich würde mich dagegen wehren, wenn man uns jetzt vorwirft und sagt, ja eben, das ist dann sozusagen Lach Buch Lach und das ist dann interessant, um sozusagen eine Metageschichte des Geschichtsverständnisses zu schreiben und zu rekonstruieren, sondern ich glaube schon, dass man anhand dieser Einträge sehr schöne Einblicke bekommt. Natürlich muss man das dann kontextualisieren, wie wir das immer machen. Man muss das irgendwie auch gegenlesen, mit was gleichzeitig auf staatlicher Ebene oder auf internationaler Ebene passiert ist, in welchem Umfeld sich das Ganze befunden hat. Und dann bekommt man aber, glaube ich, schon ein vielseitigeres Bild, als wenn man dann tatsächlich eben nur schaut, wie Tageszeitungen über Zahlen berichtet haben, wie dann plötzlich irgendwelche Kurven Kurven und R-Werte zu zentralen Entitäten werden, die es zu berichten gilt. Also ich glaube, es gibt dann sozusagen der Pandemie schon eine andere Form von Leben. Und ich bin auch der Meinung, dass eben sobald dann in 10 Jahren diese große Social-Media-Datenkraken irgendwo auch verschwunden sind, dass dann eine Vielzahl von diesen Bildern, denen wir jetzt umgeben sind, dass die verschwunden sein werden und dadurch auch der Wert des Archivs dann eigentlich auch steigt. Und gleichzeitig, wie das angesprochen wurde, geht es natürlich schon auch immer um eine Analyse des eigenen Geschichtsverständnisses, die immer irgendwo zentral bleibt. Aber wir können ja nicht außerhalb unserer eigenen Zeit agieren. Also von daher, glaube ich, sind wir da alle immer so ein bisschen im selben Boot.
Ja, genau. Also die Beobachtung, dass das eben unser Geschichtsverständnis spiegelt, ist natürlich so wichtig wie auch trivial, weil das gilt natürlich für alles, was wir machen. Und zukünftige Historikerinnen können damit was anfangen oder auch nicht, das werden wir ja sehen. Aber ich denke schon auch, dass es einige gute Dinge gibt, um die Plattformen als Quellen zur Pandemiegeschichte zu nutzen, eben die Alltagsgeschichte von einer bestimmten Schicht vor allem. Aber das kann man sehr gut machen damit. Und es gibt auch einige Beiträge, die sind relativ intim und emotional. Nicht alle, aber es gibt doch einige und da ist schon, ich denke, solche Quellen sind sehr schwierig sonst irgendwo zu finden. Und deswegen denke ich schon, dass ein gewisser Wert dann auch da sein wird. Und es ist klar, dass auch zukünftige Historiker und Historikerinnen, die sich auf diese Plattformen beziehen wollen, nicht nur diese als Quellen benutzen können. Sie werden andere Quellen auch heranziehen müssen, um eine Geschichte der Pandemie zu erzählen. Und da bin ich eigentlich schon optimistisch genug, dass das auch der Fall sein wird.
Ja, wir kommen schon langsam zum Schluss. Ich möchte Ihnen daher noch eine Abschlussfrage stellen. Sie sind, wie gesagt, beides Historiker. Wo sehen Sie die größte Herausforderung für die Geschichtswissenschaft heute?
Aus meiner Sicht, und das ist natürlich stark geprägt aus diesem Digital Humanities, Digital History Ansatz, wird es zentral sein, dass wir einerseits mit großen Datenmengen lernen umzugehen. Wir kommen eigentlich wirklich in ein Zeitalter, wo wir mit digitalisierten, aber auch mit Digital Born Data beworfen werden und damit Auswahl treffen müssen. Das ist ein Punkt, mit dem an den früheren Generationen ein Problem, mit dem man nicht zu kämpfen hatte. Und das Weitere ist auch der Einsatz von digitalen Methoden, die dann praktisch in der Kombination mit einem Close Reading, mit hermeneutischen Zirkeln arbeiten und so, dann auch zu neuen Schlüssen führt und der Umgang damit wird zentral sein.
Ja, diesen Punkt habe ich mir natürlich auch notiert. Deswegen würde ich jetzt vielleicht etwas weitergehen oder das öffnen und sagen, eine Herausforderung für die Geschichte, also in der Gesellschaft quasi, ist eigentlich zu bestehen in diesem Spannungsfeld von Wissenschaftsskepsis und von einer Nützlichkeit, die eben Geschichte vielleicht nicht unbedingt so evident ist, zumindest für viele Leute, die halt nicht Historiker und Historikerinnen sind. Sei es eben, und deswegen kommen sie natürlich unter Druck, sowohl eben von diesen wissenschaftsskeptischen Menschen, aber auch von Naturwissenschaften oder Ethik. Und ich denke, es wird dann schon auch eine große Herausforderung oder ist schon eine große Herausforderung, dass man sich da einerseits nicht allzu fest vereinnahmen lässt von der Gegenwart und andererseits eben auch schafft zu vermitteln, dass Geschichte eben auch relevant ist.
Jetzt, bevor wir wirklich zum Ende kommen, möchte ich Ihnen beiden noch kurz die Gelegenheit geben, für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerne entweder da sich ein bisschen durchklicken möchten oder auch etwas hochladen möchten, wo findet man das und wie funktioniert das? Tizian Zumthum, wie funktioniert das bei der Luxemburger Initiative?
Ja, also man kann einfach auf unsere Homepage gehen, das ist www.covidmemory.lu. Und dann kann man sich eigentlich durch die verschiedenen Beiträge durchscrollen oder browsen. Wir haben entweder chronologisch oder geografisch geordnet und ich kann das eigentlich allen empfehlen, da mal durchzuschauen. Wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen eher aus der Schweiz sind, dann müsste ich jetzt eher Werbung machen für Luxemburg als Tourismusland, weil wir ja für Leute, die in Luxemburg arbeiten und leben, eigentlich sind. Aber als Vergleich mit der Schweizer Plattform ist es sicher auch spannend, da reinzuschauen.
Also, Tobias Hodl, wie funktioniert das bei der Schweizer Plattform?
Auf corona-memory.ca können alle ihre Erinnerungen hochladen. Das können Bilder sein, es können Texte sein, es kann Ton sein, es kann Video sein. Wir sind wirklich offen für alles. Uns interessiert in der Tat alles. Das heißt, auch wenn man es vielleicht im ersten Blick vielleicht nicht den Connex zu Corona oder Covid-19 herstellt, denke ich trotzdem, dass es gute Gründe gibt, Beiträge hochzuladen. Wir haben versucht, auch mit Visualisierungen zu arbeiten, dass man einerseits eben auch Zugriffe hat über Geografie oder Zeit, und wir haben auch noch rumgespielt mit so Data Science Methoden, um da neue Zugriffe zu ermöglichen, dass es auch so ein bisschen lohnenswert macht, sich durchzuklicken.
Tobias Hodl, Tizian Zumthum, vielen Dank für das Gespräch.